Deutschlandfunk Interview.
Über die Wirkungen dieses Kohleembargos und der weiteren Sanktionen gegen Russland kann ich jetzt sprechen mit Guntram Wolf. Bis August viele Jahre Ökonom bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Seit neuestem ist er in Berlin Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen, Frau Klein.
Beginnen wir mit dem Kohleembargo, das heute nach 120 Tagen Übergangsfrist in Kraft getreten ist. Welchen Stellenwert hat das im Gesamtpaket der Sanktionen gegen Russland?
Ja, im Gesamtpaket der Sanktionen hat es einen eher geringen Stellenwert. Russlands Haupteinnahmen aus Energieexporten liegen im Ölbereich und danach kommt Gas und erst an dritter Stelle kommt Kohle. Insofern betrifft das jetzt die Ressourcen und die verfügbaren Mittel des Kremls doch erstmal nur sehr begrenzt.
War es trotzdem richtig, dieses Embargo zu verhängen?
Ja, absolut. Also wir brauchen ein Embargo bei Energieexporten Russlands. Kohle war der Anfang, aber im Prinzip geht es darum, wirklich eine wichtige Einnahmequelle für den Kreml stillzulegen. Und Kohle ist letztendlich eher ein schüchterner Anfang gewesen. Der entscheidende Knackpunkt sind Öl und Gas. Und da gibt es ja noch keine Sanktionen, sondern gibt es bis jetzt nur den Beschluss, in der Zukunft Sanktionen einzuführen. Und das wiederum hat natürlich auch einige Probleme verursacht und tendenziell in der kurzen Frist zumindest die Einnahmen Russlands erhöht. Denn wenn man ein Embargo ankündigt, aber weiter fleißig importiert, dann sind die Preise hoch und die Mengen auch hoch und das bedeutet eher hohe Profite.
Dann lassen Sie uns direkt darauf schauen, auf die Sanktionen bisher. Es gibt ja diese Statistik, de facto habe Russland seine Einnahmen in den ersten 5 Monaten, also von Januar bis Mai dieses Jahres, massiv erhöht im Vergleich zum Zeitraum 2021. Was läuft da falsch?
Ja, also es ist wirklich die Wirkung der hohen Weltmarktpreise. Wir müssen uns vorstellen, dass Russland der größte Exporteur von Öl und der größte Exporteur von Gas und der zweitgrößte Exporteur von Öl weltweit ist. Und seit Beginn dieses Krieges sind sozusagen internationale Weltmärkte sehen, dass es dieses Embargo gibt, dass es diese Unsicherheit über die Möglichkeit Russlands gibt zu exportieren. Und wenn Sie natürlich diese große Unsicherheit über einen der Hauptlieferanten dieser Energie haben, dann gehen natürlich die Preise schon nach oben. Und gleichzeitig gab es aber kein Embargo. Das heißt, es floss weiterhin Öl und Gas. Und das heißt also nichts anderes, dass wir in dieser Periode hohe Preise hatten, aber die Mengen sind eben noch nicht ernsthaft nach unten gegangen. Und das führt eben zu diesen hohen Profiten.
Hätte es einen Weg gegeben, genau die Situation, dass die Preise an den Weltmärkten so nach oben gehen, hätte es einen Weg gegeben, diese Situation im Frühjahr bereits zu vermeiden?
Ja, also der Preisanstieg war wahrscheinlich relativ unvermeidlich, gegeben die große Unsicherheit. Man hätte vielleicht sagen können, wir führen überhaupt kein Embargo ein. Was wir aber machen, ist ein Zoll gegenüber Russland. Durch so eine Maßnahme hätte man tatsächlich eine gewisse Sicherheit reinbringen können. Die Unsicherheit wäre gefallen. Dadurch hätten sich die Preise stabilisiert. Gleichzeitig hätte man mit dem Zoll aber doch ein erhebliches Signal gegenüber Russland gesetzt und die Profite, die Russland ja derzeit macht, doch begrenzen können.
Weshalb ist das nicht geschehen nach Ihrer Beobachtung?
Ich glaube, es mangelte da an sowohl an politischem Mut wie auch an einer gewissen Skepsis gegenüber ökonomischen Analysen. Ich glaube, da wurden viele Dinge durcheinandergebracht und auch falsch verstanden im politischen System, gerade auch in Berlin.
Und jetzt sprechen wir darüber, dass wir eine Gasmangellage haben werden im Herbst und Winter. Sie haben gleichzeitig kritisiert, dass man eben an dieser großen Stellschraube bisher nicht gedreht hat. Ölembargo soll kommen, aber beim Gas ist das ja noch nicht absehbar. Was ist jetzt also geboten aus Ihrer Sicht?
Ja, die Strategie der Bundesregierung war sehr stark, sich auf das Angebot zu konzentrieren. Das heißt, man hat versucht, neue Quellen für Gas zu finden und hat mit Katar verhandelt. Man hat mit Hochdruck gearbeitet an den Häfen in Wilhelmshaven und anderen Häfen, um eben zusätzliches Flüssiggas zu importieren. Das war alles richtig. Man hat aber relativ spät erst angefangen, auf der Nachfrageseite dagegen zu steuern. Und das ist eigentlich der zentrale Fehler. Wir kommen durch den Winter nur durch, wenn Gas gespart wird. Wir müssen Gas sparen, da geht gar kein Weg dran vorbei. Es sei denn, wir akzeptieren die Erpressung Putins und bekommen dann wieder in vollen Mengen Gas. Aber das wollen wir, denke ich, nicht. Also insofern müssen wir Gas sparen. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn man Gas spart, dass man das früh anfängt. Dadurch muss man weniger sparen und man hat vor allem den Druck da, relativ schnell andere Energieformen zu substituieren, vielleicht in Isolierung von Häusern zu investieren etc.
Gassparen sagen Sie, aber von einem Gasembargo ist absolut überhaupt gar keine Rede. Das ist völlig undenkbar.
Ja, ich meine, de facto wird das Gasembargo ja von Russland derzeit schon fast gegen umgesetzt. Uns, ja. Also Russland reduziert ja die Liefermengen massiv und nutzt das als klares politisches Instrument, um Druck auf deutsche Politik zu üben. Und je später wir mit diesen Anpassungen anfangen, umso mehr sind wir abhängig und werden von Russland erpresst.
Ich würde gerne mal kurz auf die Auswirkungen einen Augenblick schauen. Wir haben jetzt gesagt, die Einnahmen Russlands sind gestiegen, trotz des Embargos oder vielleicht sogar gerade deswegen. Wie passt das aber zusammen mit anderen Studien, zum Beispiel von der Yale University, die gerade festgestellt hat, dass es katastrophale Auswirkungen für die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gegeben hat, dass die also sehr wohl wirken?
Ja, also beides ist richtig. Die Sanktionen gehen ja weit über die Energiesanktionen hinaus. Die Universität Yale hat also sehr umfangreich analysiert, wie sich die russische Wirtschaft derzeit entwickelt. Und die Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, betreffen ja das Finanzsystem, betreffen viele Wirtschaftszweige, sind also insofern sehr, sehr umfassend. Und man muss wirklich sagen, diese umfassenden Sanktionen haben erhebliche Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Wir wissen, dass mehr als 1000 internationale Unternehmen inzwischen aus Russland sich zurückgezogen haben. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf das russische Bruttoinlandsprodukt. Wir schätzen, die Universität Yale schätzt, dass bis zu 40% der wirtschaftlichen Aktivitäten Russlands massiv davon betroffen sind und das Bruttoinlandsprodukt entsprechend fallen könnte. Es gibt massiven Mangel an Schlüsseltechnologien, an Chips, an Grundgütern, die auch in der Militärindustrie gebraucht werden. Also insofern sind diese umfangreichen Sanktionen wirklich ein sehr effektives Mittel, um Russland mittelfristig eben die Möglichkeit zu entziehen, diesen Krieg weiterzuführen.
Und abschließend gefragt, Herr Wolf, gehen Sie davon aus, dass diese Auswirkungen auf die russische Wirtschaft auch uns dem Ziel näher bringen, Russland abzubringen von seinem brutalen Angriffskrieg?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage und die schwere politische Frage. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass wir wissen, dass die russische Wirtschaft davon Schaden nimmt und auch die Kriegswirtschaft davon Schaden nimmt. Das heißt, es ist eben nicht mehr so leicht für Russland, bestimmte Waffensysteme etc. zu produzieren. Und wir wissen aus der Literatur, dass mittelfristig wirtschaftliche Stärke auch in militärische Stärke mündet und wirtschaftliche Schwäche eben bedeutet, dass Russland diesen Krieg nicht weiterführen kann.
Die Einschätzung von Guntram Wolf, seit neuestem Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, heute Morgen hier live bei uns im Deutschlandfunk. Danke, Herr Wolf, für das Gespräch und einen schönen Tag.
Danke, Frau Klein.